Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir ein auf den ersten Blick sehr hartes Gleichnis von Jesus. Aus Lukas 17, Vers 7 bis 10. Dort sagt er: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Amen. Liebe Gemeinde, um es gleich vorneweg zu sagen, dieses Gleichnis eignet sich nicht, um es im Chefzimmer einer Firma unter Glas an die Wand zu hängen. Auch als Leitfaden für einen Managerkurs würde ich es nicht empfehlen. Jesus richtet es, wie zwei Verse weiter vorne zeigen, an seine Apostel. Apostel, das heißt der Gesandte, der Bote. Und Boten Jesu sind wir als Christen alle, wie wir jedes Jahr bei der Konfirmation hören: Wer an Jesus Christus glaubt, wird sein Bote. Das gehört zusammen. Und da hat uns dieses Gleichnis Jesu, das nur Lukas aufbewahrt hat, eine ganze Menge zu sagen, so unscheinbar und vielleicht auch so anstößig es auch immer daherkommen mag. Denkanstöße möchte uns dieses Gleichnis auf jeden Fall geben. Eine Reihe davon möchte ich aufzeigen. Ein erster Denkanstoß. Dieses Gleichnis entlarvt. Der Pastor einer kleinen amerikanischen Gemeinde hatte angekündigt: In 4 Wochen wollen wir ein besonderes Opfer für eine arme Familie zusammenlegen. Eine verwitwete Frau aus der Gemeinde mit ihren 7 heranwachsenden Kindern nahm sich den Aufruf zu Herzen. Sie sparten einen Monat am Essen und am Strom. Und jede der Töchter ging putzen oder babysitten, irgendwo. Nach 4 Wochen hatten sie $70 zusammengespart. Glücklich legten sie das Ersparte am besagten Sonntag ins Gottesdienstopfer ein. Am Nachmittag kam unerwartet der Pastor zu Besuch und übergab ihnen strahlend einen Briefumschlag mit $87. Sie waren also die arme Familie. Doch am folgenden Sonntag war ein Missionar aus Afrika in ihrer Gemeinde. Da beschlossen sie im Familienrat, für seine Arbeit würden sie ihre $87 zum Gottesdienstopfer legen. Der Missionar war sehr bewegt, als er die $100-Kollekte mitnehmen durfte. In dieser Gemeinde muss es ein paar wirklich reiche Leute geben, sagte er. Überglücklich zog die angeblich arme Familie nach Hause. Sie hatten $87 von 100 gegeben, sie waren reich. 17 und $13 kamen aus der Gemeinde. $70 aus einer angeblich armen Familie. Diese Familie hatte aus dem Gottesdienstopfer eine Herzensangelegenheit gemacht. Alle anderen, einschließlich Pastor, hatten nur etwas von ihrem Überfluss abgezweigt, was man halt so übrig hat. Diese eine Familie hatte Kopf und Herz und Hände eingesetzt, die anderen hatten nur den kleinen Finger gerührt, weil sie davon ausgingen, wie uns Pfarrer Parzani wieder deutlich gemacht hat, dass sie doch selbstverständlich die Eigentümer und Herren ihres Geldes sind. Nur, dass uns die Bibel etwas anderes lehrt. Was hast du, fragt der Apostel Paulus, das du nicht empfangen hast? Und Martin Luther hat es wie kein anderer auf den Punkt gebracht, seine Erklärung zum ersten Glaubensartikel, in der sich gerade die Konfirmanden ablagen, der aber trotzdem 1a und einsame Sonderklasse ist, weil er was sagt, was sonst wenig gesagt wird. Da heißt es vom Schöpfer, der mich reichlich und täglich versorgt und das alles aus lauter väterlicher und göttlicher Güte und Barmherzigkeit und all mein Verdienst und Würdigkeit, das alles ich ihm zu danken und zu dienen und dafür gehorsam zu sein, schuldig bin. Merken wir, wie nah wir plötzlich an unserem Gleichnis sind. All die vielen anvertrauten Gaben, wo haben wir gesungen, das war nicht meine Idee und nicht meine Gabe, nicht mein Werk, dass ich atmen kann, sondern alles Geschenk. Wovon wir meinen, doch die Eigentümer zu sein, sind nur geliehen, nur anvertraut, um damit Gott und unseren Mitmenschen zu dienen und nicht nur mit dem kleinen Finger und mit der angezogenen Handbremse, sondern von Herzen, so wie es diese Familie gemacht hat. Es gibt im Neuen Testament nur eine einzige Stelle, wo der Ausdruck unnützer Knecht noch einmal vorkommt. Wissen Sie wo? Im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Da wird der Knecht, der seine Talente verbuddelt hat, mit diesem Ausdruck gerügt, weil er gedacht hat, wenn ich alles wenigstens einfach aufbewahre und zurückgebe, wie ich es empfangen habe, da muss doch Gott mit mir zufrieden sein. Nein, Gott erwartet sich gute Früchte von unserem Leben. Gute Früchte von unserem Leben. Schuldig wird man vor Gott nicht nur, wenn man lügt, stiehlt, die Ehe bricht oder gar mordet. Wir werden erst recht vor unserem himmlischen Herrn und Meister und Schöpfer schuldig, wenn wir unsere von Gott verliehenen Gabe nicht für ihn und unsere Mitmenschen einsetzen. Wir sagten zu Anfang, dieses Gleichnis entlarvt. Tut es auch. Wir haben als Geschöpfe unserem Schöpfer gegenüber eine Bringschuld. Eine Bringschuld. Ein zweiter Gedanke. Dieses Gleichnis bildet einen Kontrast. Wir müssen nur den Stichwörtern unseres Abschnitts folgen, dann werden wir auf die richtige Spur geführt. Vorher das Stichwort vom unnützen Knecht, im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, jetzt das Stichwort vom Umbinden der Küchenschürze. Genau das, was man eigentlich nur vom niedrigsten Sklaven erwartete, wie in unserem Gleichnis, und wofür sich die Jünger zu fein waren, das hat Jesus selbst gemacht, als Chef. Im Abendmahlsaal, als er seinen Jüngern die Füße wusch und mit der umgebundenen Schürze abtrocknete. Aber nicht nur da. Er hat angekündigt, wenn ich wiederkomme und meine Nachfolger im treuen Dienst an ihren Mitmenschen vorfinde, dann werde ich es wieder tun und mir als Herr die Schürze umbinden und ihnen zu Tisch dienen, können wir nachlesen in Lukas 12, Vers 37. Unglaublich! Er selbst tut das Gegenteil von unserem Gleichnis. Welch ein Kontrast! Jesus beschreibt die Zustände damals, wie sie halt waren. Und ein paar Kapitel vorher sagt er, ich mache es gerade anders. Aber gerade weil dies so unerwartet ist und weil es so aus dem Rahmen fällt, weil es seine grenzenlose Liebe zu jedem zeigt, dass er es anders gemacht hat, wurden Menschen so von dieser Liebe gepackt und ergriffen, dass sie auch zum Platztausch bereit waren. Sie ließen sich von dieser Liebe erfüllen und liebten dann auch nicht nur mit dem kleinen Finger, Bischof Paulinus von Nola war ein Zeitgenosse des Kirchenvaters Augustinus. Aus seinem privaten Vermögen war er in Nola in Unteritalien ein großer Wohltäter. Er baute für seine Stadt eine Kirche, ein Krankenhaus und eine Wasserleitung. Doch damals war das Römische Reich im Zerfallen und die Goten richteten mit ihren Heeren in Italien große Not an. So gab Paulinus sein letztes Geld, seine letzten Mittel, um Kriegsgefangene freizukaufen. Schließlich kam eine Witwe zu ihm und bat um Hilfe für ihren Sohn, der in gotische Kriegsgefangenschaft oder Gefangenschaft geraten war. Da sagte er zu ihr: Gold habe ich keins mehr, aber sei zuversichtlich, dir soll trotzdem geholfen werden. Noch am gleichen Tag macht er sich auf den Weg nach Kampanien, wo der Sohn der Witwe festgehalten wurde und dem Schwager des Gotenkönigs Alarich dienen musste. Ihm bot er sich an, mit seiner eigenen Person den Gefangenen auszulösen, worauf sich der Schwager Alarichs einließ. Von nun an war der Bischof als Gärtner beschäftigt. Eines Tages kam es zu einer Begegnung des ungewöhnlichen Gärtners mit dem Gotenkönig Alarich selbst. Der wurde bleich, als er den Gefangenen sah, denn er hatte einen Traum gehabt von einem Mann, der ihm wortlos das Schwert aus der Hand nahm. So hat er es im Traum gesehen. Und diese Traumgestalt glich dem Gärtner. Wortlos das Schwert aus der Hand genommen. Deshalb fragt er nach: Wer bist du? Da erfuhr er von dem bei Jesus abgeschauten Tausch. Der heidnische Gotenkönig war von diesem Tausch so ergriffen, dass er nicht nur Paulinus die Freiheit schenkte, sondern allen Gefangenen aus dem Bistum Nola. Gott nahm ihm das Schwert aus der Hand. Noch für ein drittes steht dieses unscheinbare Gleichnis. Es motiviert zum Dienst, komischerweise. Besonders die Gründerväter der Diakonie des 19. Jahrhunderts hat es zu ihrem Dienst motiviert. Das Wort Diakonie kommt ja wörtlich in unserem Abschnitt vor. Tischdienst. Und dass es Tischdienst bedeutet, war mir bekannt. Dass es aber noch eine elementarere Bedeutung hat, darauf hat mich Heiko Bräuning bei seinem Konzert letzten Herbst hier in unserer Kirche gebracht. Tatsächlich steckt das Wort durch und Staub in dem Wort Diakonie. Demnach heißt Diakonie noch viel elementarer, nämlich durch den Staub gehen. Jesus auch dort nachzugehen, wo man sich staubige Füße holt. Das ist gemein. Seltsamerweise wurde dem Erzbischof von Uppsala und dem späteren Empfänger des Friedensnobelpreises Nathan Söderblom bei seiner Amtseinsetzung unser Wort vom unnützen Knecht, hier aus unserem Predigtext, von seinem alten Vorgänger mit auf den Weg gegeben. Wie kaum ein anderer hat Nathan Söderblom diesem Gleichnis schon in früheren Jahren als Pfarrer nachgelebt. Zeitweilig war er schwedischer Auslandspfarrer in Paris und Calais. In einem Gottesdienst in Calais hat er einmal nur einen einzigen schwedischen Matrosen als Zuhörer. Einer war gekommen. Trotzdem hielt Söderblom voll Hingabe den ganzen Gottesdienst samt Predigt in voller Länge für diesen einen. Eine Antwort bekam er zum 60. Geburtstag. Da erhielt er ein Glückwunschtelegramm: Ihr einziger Predigthörer von Calais. Offensichtlich war die Predigt nur für diesen einen Mann nicht vergeblich gewesen, sondern angekommen. Aber noch in einem anderen Sinn wirkte unser Gleichnis beim Erzbischof von Uppsala nach. Die Dienstmänner der Stadt nannten ihn den Dienstmann Nummer 13. Nachdem sie ihn dabei ertappten, wie er einer alten Frau den Karren auf den Schlossberg hinaufschieben half. Der Lichtschein des Evangeliums, unseres Evangeliums heute, so bescheiden es daherkommt, ist bei diesem Mann zu einem Segen geworden, bis zu den Müllmännern von Uppsala. Bis zu den Müllmännern von Uppsala. Mehr Segen geht gar nicht. Noch ein letzter Punkt, ganz kurz. Das Gleichnis läutert. Eigentlich hat Martin Luther mit seiner Übersetzung von dem unnützen Knechten nicht ganz das Richtige getroffen. Eigentlich sollen wir als Boten Jesu bedenken, wir sind entbehrliche, so ist es gemeint, und armselige Knechte. Weil wir als Boten Jesu schwache und sündige Menschen sind und bleiben, ist es ein Wunder, dass uns Jesus überhaupt würdigt, beim Bau seines Reiches mitzumachen. Wie viel Falsches und Verkehrtes, das nicht aus Gottes Geist, sondern aus unserem eigenen, aus meinem eigenen Herzen stammt, streuen wir ein wie Sand ins Getriebe seines Werkes. Und trotzdem nimmt er uns als Mitarbeiter und Boten. Unglaublich. Könnt ihr doch anders machen. Ulrich Parzani hat schon vor vielen Jahren bei einer Bibelarbeit sinngemäß gesagt, das blieb mir hängen, er sehe es als Gnade und als Geschenk an, wenn ihm Gott als Verkündiger des Evangeliums die Lizenz zum Predigen nicht eines Tages entziehe. Einfach, weil er auch ein sündiger und fehlerhafter Mensch ist, wie wir alles. Dass er ihm die Lizenz zum Predigen nicht eines Tages abnimmt. Gott sei Dank hat er ihm diese Lizenz bis ins Alter, wie wir gemerkt haben, von 75 Jahren nicht nur gelassen, sondern auch in Vollmacht erhalten. Nein, Jesus nimmt unseren schwachen und von Schuld eingefärbten Dienst an. Aber einbilden sollen wir uns nichts darauf. Unser Gleichnis läutert. Zum Schluss: Wilhelm Löhe, ein Mitbegründer der Diakonie, hat den Zielgedanken unseres unscheinbaren Gleichnisses für alle Nachfolger Jesu, ich denke, treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt: Was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen Elenden und Armen, in welcher Form auch immer. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch Dank, sondern aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich darf. Amen. Wir wollen wieder unsere Stille halten, um noch drüber nachzudenken und dann das Lied von der Leinwand Immer mehr von dir miteinander singen. Das andere lassen wir aus, weil ich nachher noch nach Thalheim muss.